Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Single Trails und Single Mold. Auf der anderen Seite wie immer Tobi Vaughan und von mir gibt es französische Grüße, Jasper ja auch am Apparat. Na, wie läuft's?
Ja, schöne Grüße auch von mir. Bei mir läuft's tatsächlich relativ gut. Ich bin jetzt wieder zu Hause und das wohlige Knistern im Hintergrund ist mein Ofen. Und deshalb, ein sehr, sehr entspannter Sonntagnachmittag haben wir. Aber bei dir schaut's vor allen Dingen sehr, sehr schön aus. Jasper, wo bist du gerade?
Also hier knistert kein Feuer im Kamin, weil wir haben hier tatsächlich in diesem Appartement Elektroheizungen verbaut, die hier vor sich, also die keine Geräusche von sich geben, aber ziemlich gut heizen.
Okay, ich dachte, das Einzige, was bei euch knistert, ist die Daunenjacke. Aber ja, so schlimm ist nicht,
oder? Doch. Also gerade heute im Bikepark waren viele Leute mit Daunenjacke unterwegs und was natürlich auch knistert, ist der Frost unter den Reifen. Wir sind in Frankreich, Dean Le Bain, Dickness Les Bains geschrieben. Das ist, Westalpen, ein bisschen oberhalb von Avignon. Und da sind wir hier bei der Terre Noire und im Evo Bikepark unterwegs. Und es ist frostig kalt, also es ist wirklich arschkalt, aber wir haben halt Sonne. Und hier sind noch einige Laubblätter an den Bäumen in unterschiedlichster Couleur. Das heißt, wir haben richtig epische Ausblicke. Also es ist wirklich so ein bisschen, wir sind alle den ganzen Tag immer ziemlich so, wow, wie geil, krass, wie es aussieht. Also es ist schon ziemlich beeindruckend, ja.
Okay, ja, mega cool. Ja, ich habe halt nur ein paar Sachen auf Instagram gesehen und es sah sehr, sehr cool aus. Und der Evo Bikepark steht tatsächlich auch schon auf meiner Liste. Das ist, glaube ich, ganz cool da, oder?
Ja, ist auf jeden Fall Airtime-lastiger Bikepark, würde ich sagen. Und die Strecken, die rot sind, sind bei uns schwarz und die blau sind, sind bei uns rot. Also es ist schon sehr anspruchsvolles Fahren, aber definitiv ein geiler Bikepark. Auf jeden Fall eine Empfehlung und wert.
Aber wenn du sagst, Airtime-lastig, ist es dann gut gebaute Airtime, so dass man sagen kann, okay, ich will mir mal wieder so ein Airtime-Upgrade holen, ich fahre jetzt mal dorthin, da kann ich mich relativ gut wieder rantasten und mal wieder an größere Sprünge wagen, oder ist es wirklich so Messer zwischen die Zähne und hoffen, dass alles gut geht?
Ich würde sagen, es ist tatsächlich sehr heterogen gebaut. Also du hast unterschiedliche Sprünge von unterschiedlichen Radien, was jetzt zum Sprung üben nicht so ideal ist. Auf der anderen Seite lernst du es natürlich. Wenn du dir Zeit mitbringst, um dir die Sprünge und die Strecken entsprechend anzugucken, dann ist es, glaube ich, cool, um sich wieder weiterzuentwickeln. Es ist jetzt aber nicht so, dass du oben sagst, okay, ich muss da nicht bremsen und wenn ich den Sprung schaffe, passt der nächste auch und dann passt der nächste auch und dann passt der nächste auch. So ist es nicht gebaut, muss man ehrlich sagen. Wir haben uns da schon ein paar Mal ganz schön umgeschaut, wie wechselnd die Radien doch sind, weil dann kriegt man ab und zu mal einen Kick aufs Hinterrad. Bei dem einen fliegt man ein bisschen zu lang, bei dem anderen fliegt man ein bisschen zu kurz. Also es ist nicht super anfängerfreundlich, aber wenn man Zeit mitbringt, kann man sich trotzdem gut drauf einschießen und einige neue Sprünge springen doch, weil halt unterschiedliche Größen und so, also ein, zwei Sprünge für jeden dabei sind auf jeden Fall.
Okay, aber das ist eher dafür da, dann sich nochmal weiterzuentwickeln, aber jetzt nicht, um wieder frisch ins Springen reinzukommen.
Ja, also auf jeden Fall ein Park für Fortgeschrittene. Wenn man sagt, man möchte irgendwie überhaupt mal springen angehen, dann ist man, glaube ich, in einem anderen Park besser aufgehoben. So wie Leogang.
Wiesen grundsätzlich. Also ich habe gesehen, ihr habt ja dieses coole Shuttle-Vehikel und wenn man in so einem Auto sitzt, dann kommt man ja auch mit den anderen Fahrern ein bisschen mehr in Kontakt, oder? Weil man gemeinsam wartet und dann sitzt man im Auto. Ich weiß nicht, ob die anderen Leute dann auch mit euch im Auto sitzen. Aber man kommt einfach ein bisschen mehr mit den Leuten ins Gespräch, wie wenn man jetzt nur irgendwie Lift hoch, Trail runter. Was sind das für Leute, die da sind und wie ist so grundsätzlich das Level in so einem Bikepark?
Du hast schon mitbekommen, dass wir in Frankreich sind, oder?
Ja.
Kannst du Französisch?
Ah, verstehe. Okay, aber ist das, das ist natürlich jetzt auch spannend, weil Ich finde, das hat sich ja schon sehr, sehr geändert. Also ganz viele von den jüngeren Franzosen sprechen ja mittlerweile wirklich gut Englisch. Gut, das haben sie früher auch. Sie haben nur nicht mit mir Englisch gesprochen. Aber ist es so, dass ihr damit mit wenig Leuten ins Gespräch kommt, oder?
Also, wir haben heute mit ein, zwei Fahrern gesprochen. Ich habe auch gestern mit ein, zwei Fahrern gesprochen. Am meisten am Freitag, weil am Freitag war am wenigsten los. Da waren wir im kleinen Shuttle, da ist das alles ein bisschen familiärer gewesen. Und ich habe heute versucht, mit zwei Leuten zu sprechen, die konnten kein Englisch. Dementsprechend war es ein sehr kurzes
Okay.
Gespräch. Und nee, also ich weiß nicht, wir waren eh in der Gruppe unterwegs. Das heißt, man ist jetzt auch, ich glaube, man ist deutlich kontaktfreudiger, wenn man irgendwie allein oder zu zweit ist, wenn man einfach dann so open-mindeder ist und wir sind halt eine Gang von vier Leuten. Da ist man jetzt nicht so irgendwie drauf angewiesen oder nicht so open, dass man da mit neuen Leuten unbedingt in Kontakt tritt. Plus, dass halt diese Sprachbarriere in Frankreich echt ein Thema ist, ne? Also auch unsere
Okay.
Vermieterin hier, die kann kein Wort Englisch, so alles nur Französisch. Also Google Übersetzer ist im Moment meine absolute Lieblings-App, benutze ich für alles, auch beim Einkaufen.
Also das Ding läuft heiß.
Ja, Sprachbarriere ist echt krass und scheint auch wirklich noch ein Thema zu
Okay.
sein. Also Englisch ist,
Ah,
mag
crazy.
sein, dass du das mitbekommen hast, aber hier, wir sind ja hier in der Provence quasi und das ist echt auf dem Land. Also hier ist tatsächlich Englisch noch nicht angekommen.
Okay.
Ja.
Ja, crazy.
Im Bikepark kannst du
Okay.
mit Englisch dein Ticket, du musst auf jeden Fall vorher das Ticket reservieren, du musst vorher buchen, das Ticket online. Und wenn du da ankommst und sagst, hier, ich habe gebucht, hier ist mein Ticket, dann können die schon Englisch und die Leute, die im Bikepark arbeiten, kriegen es auch einigermaßen hin. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass hier Englisch gesprochen wird, ja.
Crazy. Hätte ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so eingeschätzt. Wie gesagt, man ist halt dann doch irgendwie. Ich finde, im Finale hat man immer sehr viel mit Franzosen zu tun, aber auch wenn man in Südfrankreich unterwegs ist, da sind die ja dann doch relativ englisch sprechend. Krass, hätte ich nicht so, aber interessant.
Ja.
Interessant.
Nee, das Krasse war eigentlich, dass wir mit dem Zug gefahren sind. Also, das war ja so ein bisschen das Thema, einfach mal eine Zugreise auszuprobieren und mit dem Zug zur Bike-Destination zu fahren. Und das war ein spannendes Unterfangen. Und morgen früh geht es wieder heim. Da müssen wir um 5:30 Uhr losfahren, damit wir dann rechtzeitig am Bahnhof sind. Und das wird spannend, ja.
Das wäre nämlich so meine nächste Frage gewesen. Ich habe ja mitbekommen, ihr hattet dann auch so ein bisschen Schwierigkeiten und ihr wart euch nicht ganz sicher, ob ihr den Anschlusszug bekommt und so. Also erstens, wie kam die Idee zustande? Und zweitens, wie hat das dann geklappt, vor allen Dingen auch dann außerhalb von Deutschland?
Der Stefan Herrmann von der Mountainbike Academy, das ist ja eine von Deutschlands renommiertesten und ältesten Fahrtechnikschulen, bei der ich früher auch gearbeitet habe, der versucht seit einigen Jahren seinen Lebensstil nachhaltiger zu gestalten. Also einfach im Rahmen seiner Möglichkeiten nachhaltiger zu leben, CO2 einzusparen und dementsprechend natürlich auch weniger oder sparsamer Auto zu fahren. Und da kam die Idee, hey, ich würde eigentlich gerne mal mit dem Bike und Zug zum Bikepark fahren. Und wir hatten ja auch irgendwann den Podcast, also wir haben ja mit Stefan Herrmann auch den Podcast hier gemacht für Singletrans und Single Malt. Und da kam eigentlich die Idee so, hey, lass uns doch mal zusammen mit dem Zug in den Bikepark fahren. Und da haben wir gesagt, okay, cool, dann machen wir das. Und das heißt, da ist diese Idee entstanden, das einfach mal auszuprobieren, wie das funktionieren kann, ob das funktioniert, wie weit man kommt, ob man überhaupt ankommt, welche Probleme es gibt, wie sich's anfühlt. Und da sind definitiv schon einige Learnings draus entstanden, aber es ist tatsächlich relativ entspannt möglich. Also der Anreisetag, ich würde sagen, ist jetzt verglichen mit dem Auto kein großer Unterschied, weil währenddessen du im Zug sitzt, ist alles halt mal mega entspannt. Und
Ja.
die Umsteigezeiten, die sind halt im Prinzip die Stressfaktoren. Und wenn du dir da genügend Zeit einplanst und einen guten Zug buchst, dann kommst du auch ja, relativ sicher ans Ziel. Was natürlich noch so ein bisschen Ermessenssache ist, ist Gepäck. Weil wir zu viert sind mit vier Bike-Travel-Bags und drei Taschen. Da ist ordentlich Gepäck am Start. Also, wenn der Zug voller ist, als er es war, könnte das durchaus kritisch werden, dass man dann gegebenenfalls, wenn die nicht richtig verstaut sind, dass man dann rausgeworfen wird, kann ich mir vorstellen.
Ja, ich meine, jetzt seid ihr ja vor allen Dingen auch durch die Schweiz gefahren und man muss ja einfach sagen, die Schweiz ist einfach das absolute Musterbeispiel, was den Zug angeht.
Echt?
Da funktioniert, also in meiner Erfahrung funktioniert das extrem gut. Ich meine, ich habe das ja auch schon ein paar Mal woanders ausprobiert. Also ich benutze ja oft den Zug, wenn es auf irgendwelche Bikepacking-Sachen geht. Also ich habe das innerhalb von Deutschland, aber auch nach Tschechien, aber auch nach Schottland und so schon mit dem Zug probiert. Und ich muss gestehen, hoi, 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 das ist echt immer ganz schöner Aufwand. Wie du sagst, wenn man mal sitzt, ist mega cool. Aber ja, wirklich diese Umsteigzeiten mit Verspätungen und so, das finde ich schon relativ crazy. Und wir haben früher immer sehr viel den Zug benutzt, als ich noch viel in der Schweiz war, um ja von A nach B zu kommen, um dann auf die Trails zu kommen. Und das hat immer extrem gut funktioniert. Und aber du hast da andere Erfahrungen gemacht.
Wir hatten halt, unser erster Zug war tatsächlich ein Schweizer Zug, weil wir über Zürich gefahren sind und der ist von München ausgefahren. Und da haben wir tatsächlich schon mal 54 Minuten Verspätung gehabt.
Okay, also
Also,
bist aber nach Zürich, oder was?
ja, genau, in Zürich am Bahnhof hatten wir 54 Minuten Verspätung mit einem Schweizer Zug. Und
Okay, aber der natürlich auch sehr viel auf dem deutschen Schienennetz
Ja,
unterwegs
nee, definitiv. Also da haben sich, glaube ich, beide nichts genommen.
war.
Also auch nachdem wir das deutsche Schienennetz verlassen haben, haben wir noch weiter Verspätung aufgebaut.
Okay.
Also es wird einfach stetig mehr. Ich weiß nicht genau, ob da einfach eine Bimmelbahn vor uns gefahren ist, dass wir da nicht schneller durch dann kamen, weil wir eh schon zu spät waren. I don't know. Aber 54 Minuten Verspätung de facto standen auf der Uhr. Und bei einer normalen Umsteigezeit von circa 20 bis 30 Minuten wäre der Anschlusszug weg gewesen. Wir hatten glücklicherweise 1 Stunde 10, glaube ich. Also wir haben es gerade so geschafft. Wir mussten dann in
Okay.
Zürich nochmal 2 Stockwerke hoch zu einem anderen Gleis mit den Bike Travel Bags und dem ganzen Gepäck. Das war super anstrengend, aber wir haben tatsächlich genau den Anschlusszug dort bekommen. Und sind dann easy cheesy nach Dijon gefahren und von in Dijon dann nochmal umgestiegen vom einen TGV in den anderen und dann von Dijon nach Avignon. Das war gar kein Problem, genau. Und den Rest haben wir dann mit dem Mietwagen gemacht, dass wir dann von Avignon zum Bikepark und jetzt hier von der Unterkunft zum Bikepark mit dem Mietwagen, einem kleinen Minivan zu viert. Das geht relativ gut klar, muss man immer die Räder ausbauen, aber ist halt auch wieder deutlich ja, CO2-sparender als mit einem großen Auto und An- und Abreise mit dem Auto zu machen.
Ja, definitiv. Wie glücklich warst du, ein EVA Bike Travel Bag zu haben, als du durch Zürich ge gerannt bist?
Ich
Und
muss sagen, ich glaube, ich fände es schlimmer, wenn ich es hätte tragen müssen. Ich habe vorhin eine Theorie gehabt, dass ich weniger Gepäck habe, weil ich mir dachte, boah, wenn das Gepäck eng, also wenn das Gepäckfach voll ist, dann haben wir ein Problem. Dementsprechend habe ich alle meine Klamotten. Ich habe nur ein Gepäckstück und das ist meine Bike Travel Bag. Da sind alle meine Fahrradklamotten, meine normalen Klamotten, mein Kulturbeutel, mein Handtuch, meine Bikeschuhe, meine Helme. Alles ist da drin. Dementsprechend hatte die irgendwie, weiß ich nicht, 40 Kilo oder was. Und
Ja.
du kannst keine Bike Travel Bag Pro nehmen. Jeder, der die Evoque Bike Travel Bags kennt, die haben vorne so eine Rolle dran. Die Pros, die kannst du entspannt rollen. Das geht aber nicht, weil die zu groß sind von den Gepäckmaßen her für die Deutsche Bahn und den
Okay.
TGV. Und dementsprechend mussten wir die normale nehmen und die musst du ja vorne hochhalten. Uns haben ganz schön die Finger wehgetan am Abend, weil wir doch echt die, wenn du zum Fl wenn du fliegst, dann wuchtest du die aus dem Auto zum Flugzeug, also zum Check-in. Danach gibst du die ab. Und dann holst du die eigentlich erst am Zielflughafen wieder ab, um die dann ins Shuttle zu hieven. Und dann war es das, was du mit Bike Travel Bags rumhieven musst, in der Regel. Aber beim Zugfahren
Ja.
mit Auto zur S-Bahn, von der S-Bahn zum Schweizer Zug, vom Schweizer Zug zum TGV, vom TGV zum anderen TGV, vom Avignon Bahnhof zum Mietwagen, vom Mietwagen in die Unterkunft. Also am Abend haben mir echt ganz schön die Finger wehgetan.
Ja, das kann ich mir vorstellen, aber man muss halt immer noch überlegen, wie krass wäre es einfach ohne diesen Bag, der ja doch dann relativ gut rollt. Ne? Ich meine, klar, der Pro rollt noch eine ganze Ecke besser und man kann den eben auf dieser kleinen Rolle bewegen. Aber wenn du jetzt mit dem guten alten Fahrradkarton gereist wärst oder wie Max das früher immer gemacht hat, dass der einfach Frischhaltefolie um sein Fahrrad gewickelt hat, damit es ein Gepäckstück ist und er es mitnehmen darf, ich glaube, da hätte man noch deutlich mehr gekotzt, oder?
Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Nee, ich war sehr dankbar dafür, dass wir Rollen hatten. Der Stefan Herrmann hat seine VD-Tasche gehabt und der musste schleppen. Das war, der war immer hinten dran, währenddessen wir vorweggerollt sind. Das war schon ein deutlicher Unterschied.
Nee, auf alle Fälle. Ihr habt dem alten Mann nicht die Tasche abgenommen?
Nee, konnten wir ja nicht. Wir waren ja selber beschäftigt. Außerdem ist der alte Mann ziemlich fit. Also ich glaube, der macht uns allen ganz schön was vor, wenn es darum geht, Beweglichkeit und Fitness und Kraft.
Also, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ja.
Also großes Lob. Ja, du warst in Schweden, oder? Bei Thule und hast dich ein bisschen feiern lassen als Athlet.
So schaut das aus, so schaut das aus. Genau, bei unserer letzten Folge durfte ich ja noch nicht sagen, wo es hingeht. Ich habe nur gesagt, es geht in den Norden. Und tatsächlich, wir waren eingeladen von Thule. Und die haben eine eigene Expo gestartet in Malmö. Malmö ist halt die Region, wo die auch herkommen. Und tatsächlich war es auch so, dass wir am Anfang noch gar nicht so viel wussten, worum es da geht, oder man hat irgendwie gehört, Catwalk, aber so richtig konnte man sich nichts vorstellen und es gab auch extra nicht so richtig viele Infos, damit wir uns nicht verplappern. Wir sind dann hochgefahren im Auto, weil wir noch die Hunde dabei hatten und wir hatten dann noch irgendwie 2 Tage in Kopenhagen und es war echt ganz schön. Dann sind wir in Malmö angekommen und zwar in so einem alten, in so einer alten Zugwerkstatt. Also quasi so ein fächerförmiges Gebäude, wo man früher die Züge reingefahren hat, um die zu reparieren. Und die stand leer. Beziehungsweise als wir ankamen, hatten die schon echt ganz gut aufgebaut. Und dann haben wir gemerkt, alles klar, das Thema ist wohl hier ein bisschen größer. Als ich ins Hotel eingecheckt habe, da stand auch gleich schon Kurt Sorgi neben mir und Michaela Gatto und es sind halt echt viele Athleten von weit weg angereist. Und als wir dann eben in dieser Zughalle waren, dann haben wir gesehen, was denn Catwalk bedeutet. Und zwar haben die tatsächlich in dieser Halle eine riesige Bühne aufgebaut. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, die haben das wahrscheinlich gesehen und die das nicht tun, die sollten das auf alle Fälle mal machen, weil dann hätten sie es gesehen. Und es war halt einfach dieser riesige Catwalk auf der linken und rechten Seite war Platz für 750 Leute. Überall sind irgendwelche Kameras rumgesurrt an Kabeln und Kamerakräne standen rum und fancy Beleuchtung und eine riesige Video-Wall stand dahinter. Und dann gab es so die erste Ansprache und dann haben wir mitbekommen, okay, es sind halt hier über 40 Thule-Athleten aus der ganzen Welt, also von Brasilien, über Kanada bis Hawaii waren überall Leute dort und Ambassadors von denen. Und dann hat man uns unseren Choreografen Tyron vorgestellt. Und dann, muss ich sagen, habe ich das erste Mal ziemlich doof geschaut, weil Tyron ist ein super krasser Typ, schaut ein bisschen aus wie der junge Bruce Darnell und ist tatsächlich auch Deutscher. Das hat die halbe Woche gedauert, bis ich rausgefunden habe, dass er eigentlich die gleiche Sprache spricht wie ich. Und der hat schon über 700 Fashion-Shows gemacht für alle möglichen Companies und super krass. Und dann haben wir da tatsächlich 3 Tage lang diese Fashion-Show geübt. Und es ging darum, die Thule-Produkte vom Rucksack über Kinderwagen bis hin zu Hundeboxen und irgendwelchen Dachzelten vorzustellen und den Leuten zu präsentieren. Und dann gab es wirklich eine Stunde, also eine komplette Stundenshow, die auf die Sekunde durchgetaktet war. Einfach genau so, wie es halt bei einer großen Fashion-Show ist, wo Models rausgeschickt werden auf die hundertstel Sekunde, würde ich fast sagen, wo jeder einzelne Schritt durchchoreografiert war. Und ich fand es so beeindruckend, das mitzuerleben, wie sowas passiert. Und vor allen Dingen fand ich beeindruckend, wie dieser Typ, der Tyron, einem erklärt hat, was zu machen war. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so gut auf den Punkt, extrem freundlich und für jeden zu verstehen, Sachen erklärt. Weißt du, gerade wenn es halt jetzt auf Englisch ist, dann hat man schon mal das Thema, man einem wird das erklärt, man hat aber vielleicht hier oder dort was nicht mitbekommen oder gerade die Leute, die jetzt vielleicht nicht so gut Englisch sprechen, die hängen irgendwo ein bisschen. Und die Leute, wenn man es dann sehr, sehr einfach erklärt, dann fühlen die Leute, die sehr gut Englisch sprechen oder die das sogar, bei denen das sogar die Hauptsprache ist, die fühlen sich dann halt irgendwie so ein bisschen verarscht und denken sich so, ja, what? Was passiert hier? Und dieser Typ hat es geschafft, es einmal so zu erklären, dass es für jeden gepasst hat. Jeder hat es verstanden und keiner ist sich doof vorgekommen. Das fand ich super beeindruckend. Mhm. Und diese ganze Arbeitsweise über diese 3 Tage von diesen, also von Tyrone, aber auch von dieser kompletten Thule-Crew, das war schon wirklich krass. Und dann ging es dann tatsächlich drum, die 750 Leute, die eingeladen worden sind, dorthin, also das waren teilweise Händler, das waren Distributoren, das waren Presse aus der ganzen Welt und die sind in diese Halle rein und haben gedacht, also sie haben vorher die Company besucht, da wo das produziert wird, dann sind die mit Bussen zu dieser Halle und haben gedacht, sie essen da jetzt noch was, kriegen eine Ansprache und dann war es das. Und die wussten nicht, dass wir da sind und die wussten auch nicht, dass was da so stattfindet und die konnten das auch nicht sehen, weil es ist alles abgehangen gewesen. Und dann wurden die aufgerufen und dann wurden die quasi hinter diesen schwarzen Vorhang geführt und da war dann eben dieser Laufsteg aufgebaut. Mhm. Und die waren also komplett überrascht, hätten sich niemals gedacht, was das ist und hätten sich auch nicht gedacht, was da für Leute unterwegs sind. Wie viele Athleten und wie viele Ambassadors da sind und was die für einen Aufwand gemacht haben. Wir hatten so verschiedene Autos, weil Thule ist ja auch eine Automotive-Company mit Dachträgern und mit Fahrradgepäckträgern für die Anhängerkupplung und so. Deshalb haben auch Autos dort stattgefunden. Und die mussten natürlich dann auch durchfahren. Und das war alles wirklich sehr, sehr aufwendig, aber extrem cool.
Aber wie viele Tage habt ihr das einstudiert? Also das hört sich voll aufwendig an. So, dann so viele Leute, die alle gar keine Ahnung hatten, dass sie eigentlich das machen müssen und dann aber das einstudieren. Wie viel Zeit hattet ihr, diese stundenlange auf die Zehntelsekunden durchgetaktete Choreografie auswendig zu lernen?
Wir haben das 3 Tage lang geprobt und zwar 6-mal komplett durch. Ja. Also quasi einmal, wo uns Schritt für Schritt jedem erklärt wurde, jede Szene, so, immer wenn er quasi in der Szene stattgefunden hat, dann wurde ihm erklärt, was, oder ihr erklärt, was da vor sich geht. Und dann wurde es quasi noch 5-mal komplett mit allem durchchoreografiert, immer ein bisschen verändert und hier nochmal was und da nochmal was. Und dann gab es quasi eine Hauptshow am Abend. Mhm. Und das war echt krass, weil du, also es waren halt wirklich ja nicht nur Biker da, sondern es war zum Beispiel auch Apa Sherpa da. Der ist Gründer der Apa Sherpa Foundation und er selber ist Sherpa gewesen und war 21 Mal auf dem Gipfel von Mount Everest. Okay. Und hat jetzt eben so eine, das ist so ein relativ kleines Männchen mit einer krassen Ausstrahlung. Und der hat diese Foundation gegründet, um den Leuten in Nepal, also um diesen Sherpas, eine Möglichkeit zu geben, vielleicht nicht unbedingt nur diesen Job machen zu müssen, sondern dort Schulen zu bauen und halt einfach den Leuten dort mehr eine Möglichkeit zu geben, sich selber zu entwickeln. Und der war halt da, dann war einer der bekanntesten Skifahrer der Welt da, also ehemaligen Skifahrer, mehrfacher Olympiasieger, Ingmar, keine Ahnung, die Leute, die sich mit Skifahren auskennen, die, die wissen das jetzt bestimmt, das ist ein Däne, der hat diese Show eröffnet quasi mit einer Szene, dann waren aber auch eben der Kollege dort, der hat in Nazaré einen Weltrekord aufgestellt für die höchste gesurfte Welle. Und zwar Garrett McNamara. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Mhm, auch super krass. Ich meine, der ist jetzt auch schon was älter und der Rekord wurde mittlerweile, glaube ich, schon hier von unserem deutschen Jungen vom Stolpner eingestellt. Aber krass. Und es war aber auch zum Beispiel, es waren Künstler mit da unter den Ambassadors, es waren Models da, es war aus Brasilien eine TV-Köchin da und es war auch ein Architekt da. der halt auch Ambassador ist und mit dem ich mich auch echt lange unterhalten habe, der extrem beeindruckend war. Also für die Leute, die sich so ein bisschen für Nordic Architecture interessieren, der hat eine Instagram-Seite, das nennt sich The Nordic Bahnhaus Project. Ich bin da irgendwie jetzt stundenlang auf der Seite rum, also festgehangen, weil ich das einfach so beeindruckend finde, was der auch macht. Also es war wirklich krass und ich habe das tatsächlich noch nie erlebt, dass es eine Firma geschafft hat, ihre Ambassadors so in den Vordergrund zu stellen und diese Emotionen oder die Geschichten, die die Ambassadors ja auslösen oder die Geschichten, die die eben haben, so zu präsentieren, um ihre Produkte zu bewerben. Mhm. Und da muss man echt sagen, ey, da kann sich unsere Bike-Szene echt noch eine richtig große Scheibe von abschneiden, weil klar, das hat da jetzt echt ein paar Millionen gekostet und so, weil das halt natürlich super High-End war. Aber dieses ganze Ding, wie die das gemacht haben, das lag nicht an dem Geld, sondern das hätte mit weniger Geld ähnlich funktioniert. Einfach dann nicht so shiny und so bling-bling, aber das hätte den Emotionen nichts, das wäre nicht weniger gewesen. Sie haben es einfach wirklich geschafft, sich auf ihre Ambassadors zu fokussieren und über die Geschichten von denen zu sprechen. Und da muss man wirklich sagen, ey, da ziehe ich meinen Hut, weil das habe ich so noch nicht erlebt. Und ich bin selber so ganz, oder wir waren alle so komplett geflasht nach dieser Woche. Und es war wirklich, wirklich krass, ja.
Also mega
wirklich,
cool.
Wirklich beeindruckend.
Das ging ja, die ganze Woche, oder?
Ihr wart sieben Tage. Genau.
Drei Tage ja. Proben, ein Tag Party und dann noch, was ist die anderen Tage passiert?
Genau, wir waren dann halt einfach noch vorher in Kopenhagen. Also dieses Event selber war eben 4 Tage lang und mit An- und Abreise war es dann eben für uns eine ganze Woche.
Krass.
Genau.
Crazy.
Ja, also das war wirklich richtig crazy und mal auch so ein bisschen reinschauen in so eine ganz andere Welt.
Und hast du jetzt was mitgenommen, wo du sagst, ich habe da bei diesem Event ist, was du gerade eben gesagt hast, eben diesen Emotionentransport der einzelnen Geschichten, der einzelnen Ambassadoren mitgenommen und zu sagen, hey geil, das kann ich jetzt mit meinen anderen Partnern aus dem Grillbereich oder Mountainbike-Bereich vielleicht irgendwie da mal eine Idee einpflanzen?
Du, man muss tatsächlich sagen, das ist, glaube ich, das sind genau die gleichen Ideen, die du und ich und andere Athleten schon seit Jahren sagen, was man so machen könnte. Und in der Bike-Industrie scheitert es halt einfach ganz oft an der Manpower oder, weiß nicht, vielleicht auch manchmal an der Vision. Tatsächlich habe ich da jetzt nichts mitgenommen, was für mich neu war. Weil das Ganze, was die gemacht haben, war nicht neu. Es war einfach nur zu Ende gedacht. Mhm. Und das, was ich mitgenommen habe, ist die Erkenntnis, dass das, was wir machen, wenn man es richtig nutzt, so unglaublich wertvoll sein kann und so unglaublich gut funktionieren kann. Weil als wir da raus sind, es gab halt so eine Schlussszene, wo alle Athleten zusammen zu einer Musik rausgelaufen sind. Und da sind 750 Leute aufgestanden und haben geklatscht. Standing Ovations. Bei einer Präsentation für Produkte. Das muss man sich halt mal überlegen. Wann hast du das mal erlebt, dass bei einer Produktpräsentation Leute aufstehen und klatschen? Mhm. Und das finde ich schon wirklich krass. Und wenn ich da jetzt von rede, dann berührt mich das immer noch so krass. Crazy. Weil es einfach so, so cool war.
Ja, voll gut, voll gut. Und Teil des Ganzen. Mega praktisch.
Ja, super gut.
Oh wow. Jetzt haben wir aber die Highlights rausgehauen. Was machen wir jetzt die restlichen 30 Minuten?
Ja, jetzt erzählen wir einfach wieder den ganzen Quatsch, den wir sonst so machen, würde ich sagen, oder?
Den ganz normalen Wahnsinn. Tobi, bist du schon in Weihnachtsstimmung? Den ganz normalen Wahnsinn.
Das ist tatsächlich eine meiner Fragen an dich.
Habe ich dir geklaut, direkt vorweggenommen.
Nee, nein, es ist eine perfekte Einleitung eigentlich dafür. Ich komme so langsam in Weihnachtsstimmung und in Winterstimmung. Meine Frage an dich wäre tatsächlich gewesen, was ist denn für dich so, also wenn du so an diese Winterzeit denkst, was sind so die Sachen, die dir in den Kopf kommen, wo du so denkst, ja geil, habe ich richtig Bock drauf?
Oh. Ich bin schon auch ein Freund von ab und zu mal auf den Weihnachtsmarkt gehen, Freunde wieder treffen. Weihnachten ist ja vor allem auch immer so eine Zeit, wo ich meine alten Freunde von früher irgendwie mal wieder sehe. Aber ich bin auch froh, wenn es vorbei ist. Kein Winterfreund. Von daher so, ja, Adventszeit, gemütlich zusammensitzen, einen Glühwein trinken, finde ich voll cool. Auch, ich muss sagen, die Mountainbike-Runden um die Weihnachtszeit rum sind irgendwie auch immer ein bisschen besonders, weil irgendwie gefühlt man das verbindet mehr, wenn man bei so kalten Jahreszeiten im Schlamm kurz vor Weihnachten irgendwie nochmal sich aufs Rad schwingt. Das finde ich immer irgendwie besonders cool.
Ja. Mhm. Ja, genau, also dieses Beschauliche und Freunde treffen, das finde ich auch immer extrem cool. Bei mir sind es tatsächlich genau die Sachen, die du gerade gesagt hast. Also ich finde Glühwein schon echt ganz cool. Tatsächlich mittlerweile auch sehr gerne alkoholfreien Glühwein oder Punsch, weil ich fast finde, also man braucht schon wirklich einen guten Glühwein, damit der nicht komplett in den Kopf scheppert und man am nächsten Tag mit Kopfweh aufwacht. Aber von daher auch ein geiler Punsch oder so irgendwie was Warmes, so irgendwo rumstehen und dann was Leckeres trinken, das finde ich schon gut. Und worauf ich mich auch so richtig freue, du weißt, ich bin großer Erzgebirge-Fan und von daher steht mein Haus ab Anfang Dezember voll mit irgendwelchen Räuchermännchen und irgendwelchen coolen Schwibbögen oder so. Diese Lichter und dieser Räuchermännchen-Geruch, da freue ich mich auch schon wieder sehr doll drauf. Das ist für mich echt so entspannte Winterzeit und entspannte Weihnachtszeit.
Cool. Ja, der persönliche
Bist du auch Frieden. So, hast du so Räuchermännchen? Ist das auch so dein Thema oder hast du damit noch gar keine Berührungspunkte?
Doch, ich habe ein Räuchermännchen, habe ich geschenkt bekommen von Henrik Kosel von Unleashed, mit dem ich zusammen ja die Jasper Jauch Rahmenschutzfolie gemacht habe, der so Rahmenschutzfolien und Schutzbleche macht und Mudguards. Von dem habe ich, als ich diesen Livestream gemacht habe, ein Live-Bike-Build-Up, wo auch der Sebastian Tickmeier und der Dennis Manke zu Besuch waren, so eine Art Fernsehsendung, da hat er uns Geschenke mitgebracht und hat uns diese Räuchermännchen mitgebracht aus Dresden, glaube ich. Und dementsprechend habe ich so ein Ding und ich hatte auch mal Weihnachtsdeko und ich finde eigentlich schon auch so Weihnachtsstimmung und Weihnachtsdeko cool. Ich habe das auch bis letztes Jahr eigentlich immer selber zumindest klein. Ich glaube nicht so krass wie du. ein bisschen gemäßigter. Und letztes Jahr habe ich in der WG gewohnt, letztes Weihnachten und in der Fuchslug. Und da war der Mitbewohner, der Roman von Bucket Ride, der hier auch schon öfter zu Wort gekommen ist. Der Weihnachtself, das war unser Weihnachtself. Der ist da der Deko-Beauftragte, was Weihnachten angeht. Und das ist, ich würde sagen, nach Mountainbiken sein größtes Hobby. Und dementsprechend sehr weihnachtlich hat es bei uns ausgesehen. Und irgendwie war ich dann so ein bisschen drüber, weil der Roman, also ich bin super Freund von Deko und auch bis Weihnachten. Aber so bei mir ist am 6. Feierabend. Also weißt du so, spätestens am 6. Januar muss das Zeug dann wirklich weg, weil dann ist für mich der Spuk vorbei. Und der Roman hätte es am liebsten gern irgendwie bis Mitte Februar irgendwie stehen gelassen. Und da bin ich gar kein Freund von. Und dementsprechend bin ich so ein bisschen drüber gewesen. Und dies ja tatsächlich aktuell noch gar nicht in Weihnachtsdeko-Stimmung.
Okay, ja, du hast ja noch ein paar Wochen. Ich meine, nächste Woche erster Advent, da muss natürlich dann schon mal was passieren, aber sieh zu, Junge, weil ohne Weihnachtsdeko ist es dann doch schon schade. Aber ich sehe schon auch so, die Weihnachtsdeko sollte weggeräumt werden, bevor die ersten Freibäder aufsperren. Das,
das wäre gut.
Ist so eine Faustregel, ja, auf alle Fälle.
Ja. Oh Mann.
Nee, jetzt ist es ja so, die Tage werden kürzer, die Temperaturen kälter und man kann natürlich immer noch super biken und es macht vor allen Dingen ja auch um diese Jahreszeit unglaublich viel Spaß, mit den richtigen, wenn man dann die richtigen Klamotten anhat, unterwegs zu sein. Aber es ist auch die perfekte Zeit, andere Sportarten zu machen, weil sie es halt anbietet. Was ist denn so deine Go-To-Wintersportart, die du ganz gerne machst?
Ja, da haben wir ja schon häufig drüber gesprochen.
Ja, genau.
Also meine Go-To-Wintersportart ist Mountainbiken. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich bin Mountainbike-Profi, schon seit einigen Jahren noch. Und ich bleibe auch dabei, dass das mein Lieblingssport ist.
Und das heißt, da hat sich auch in den letzten Jahren, weil ich frage ja immer mal wieder, Und ich denke so, ja, irgendwann passiert da vielleicht was, dass er so.
Ich habe ja jetzt wirklich
die Berge vor der Haustür gehabt.
Ja, und Skitouren und alle meine bayerischen Freunde feiern den Wintersport und Schneesport, Skisport, alles querbeet. Der Funke ist noch nicht übergesprungen. Ich mache das ab und zu auch ganz gerne mal, aber ich feiere das nicht. Also ich mache halt mit. Ich mache halt mit, ja, und ich finde es auch mal ganz lustig, aber tatsächlich. Nee, ich bin mit Herzblut, ich bin so ein Bekloppter, weißt du, der hat einfach sein Leben lang nur Mountainbike im Kopf. Und ich werd auch keine Außenküche mehr bauen und ich werde nicht umschwenken auf Barbecue oder kochen, Tobi. Ich bin und bleib Mountainbike fasziniert und ich glaube, das catcht mich bis zum Ende meines Lebens. Und ich bin jetzt mit dem Stefan Herrmann unterwegs. Der ist, wie gesagt, auch schon ein bisschen älteren Semesters, aber er sagt, hey, er spielt sein Alter nicht, weil Alter ist für ihn irrelevant, wenn der Wille da ist. Und wie gesagt, der Typ, ja, hat sich jeden Tag zweimal gedehnt. Der ist unfassbar gelenkig und der geht hier ab auf dem Mountainbike, wo ich denke so, Alter, wenn ich alt und so viel Bock auf Mountainbike habe, dann da habe ich alles richtig gemacht. Und ich lebe für den Mountainbike-Sport. That's it.
Ja. Ja.
Du wirst wahrscheinlich deine Langlaufski schon gewachst haben und deine Tourenskier parat haben, weil du wahrscheinlich auch nochmal irgendwo zum Tourenskien gehen hinfährst, oder?
Tatsächlich, das mit den Langlaufskiern, das stimmt. Ich habe ja hier den riesen Vorteil, in der Region zu wohnen, wo ich bei mir auf den Trails unterwegs sein kann und sobald ich irgendwie 30 Minuten weiter östlich fahre, kann ich halt langlaufen gehen. Und das ist halt hier echt ziemlich perfekt, dass du halt eigentlich beides an einem Tag machen kannst und beides halt zu in Konditionen machen kannst, die halt einfach wirklich, wirklich super sind. Ne? Also ich finde dann tatsächlich, wenn es halt so Schneematsch ist auf den Trails und die sind so komplett zugelaubt und dann ist da noch der nasse Schnee drauf, dann finde ich, macht mir das oft nicht so viel Spaß. Aber das haben wir hier tatsächlich relativ wenig, sondern hier sind halt, wir haben so zum Beispiel ein, der Trail heißt auch schon die Winterline, weil man den halt super im Winter fahren kann. Wir haben halt hier so geile Nadelwälder und Nadeltrails, wo man halt im Winter perfekt fahren kann. Super geile Bedingungen. Und eben 30 Minuten weiter kannst du dann nachher auf die Langlaufskier springen. Und ich muss schon sagen, also natürlich, ich bin auch Mountainbiker mit Leib und Seele und würde es halt niemals für irgendwas anders tauschen. Aber ich freue mich schon auch aufs Langlaufen und einfach mal eine andere Bewegung machen, ein bisschen was anderes machen. Macht mir auf alle Fälle deutlich mehr Spaß, wie joggen zu gehen. Und ich freue mich da jetzt richtig drauf. Vor allen Dingen, was mir ja im Langlaufen so gefällt, das ist für mich beim Langlaufen so, das ist aber für mich auch beim Fliegenfischen so. Ich mache das ja nicht, um Fisch zu fangen oder um möglichst schnell langlaufen zu gehen, sondern was mich dabei so fasziniert, ist halt die Natur drumherum. In so einem Fluss zu stehen und mit der Angel rumzuhantieren und einfach so eins mit der Natur zu sein oder durch so einen Wald zu fahren mit Langlaufskiern und überall ist so der Schnee und es schaut einfach wunderschön aus. Ich glaube, das ist das, was für mich die Faszination daran ausmacht. Einfach so diese absolute Liebe zur Natur und zum Draußensein. Und da ist wie auch ja irgendwie so ein bisschen das Fahrradfahren. Also das ist alles so ein bisschen für mich so ein Schlüssel, um rauszugehen und Natur und draußen sein zu erleben.
Ja, kann ich tatsächlich voll nachvollziehen, weil Winter Wonderland, wenn der Schnee noch auf den Zweigen, also auf den Ästen von den Bäumen liegt, das kann ich einfach nachvollziehen. Das ist einfach richtig geil. Aber,
ja.
Aber es catcht mich echt nicht, also es ist nicht so, dass ich wir haben da schon oft drüber geredet. Ich bin halt nicht so der Typ, der da morgens um 5 aufsteht, um der Erste am Berg zu sein, um die ersten freshen Powder reinzufahren. Und die Leute, die um mich herum diesen Wintersport betreiben, die leben das halt so exzessiv, dass für die halt einfach, da geht nichts drüber. Und da bin ich doch eher so der gemütliche, der Cappuccino-Fahrer.
Ja, genau. Erstmal schönes Frühstück und dann mal gucken, was der Tag noch so für sich für einen bereithält, oder? Ja. Verstehe ich. Also, aber wie gesagt, draußen sein und ich mag das schon auch, wenn ich der Erste auf der Langlaufloipe bin. Finde ich schon auch geil.
Nice.
Sehr gut. Bei mir hat ja jetzt wieder Vollgas die Vortragssaison angefangen. Ich war jetzt schon auf mehreren Vorträgen, bin jetzt auch nächste Woche nochmal in Lippstadt und in Paderborn. Also wer Bock hat oder da in der Gegend wohnt oder Ruhrpott oder so, ist nur eine Stunde irgendwie von Dortmund entfernt, kommt vorbei. Ist eine relativ kleine Location bei einem Ghostbike-Händler, der das aber relativ häufig macht. Also da gehen schon irgendwie so 100, 120 Leute rein oder so. Also wenn ihr Bock habt, sichert euch dann noch Tickets, weil macht gerade schon wieder echt Spaß, ey. Ich war jetzt bei Globetrotter vorgestern. Wir hatten das Ding auch mehr wie voll. Und es macht mir gerade schon wieder richtig Spaß. Und im Januar, Mitte Januar, bin ich in der Schweiz auf Tournee, habe, glaube ich, 8 Vorträge hintereinander. Einmal komplett durch die Schweiz durch, von Zürich bis Bern und Basel und alles. Kommt vorbei, ey, da freue ich mich schon wieder richtig drauf, endlich mal wieder ein paar größere Venues zu machen und viele Leute davon mit mir diese Reise da machen zu lassen. Das finde ich cool und es ist aber echt spannend. Ich meine, ich mache jetzt, glaube ich, meinen 180., 190. Vortrag und es ist crazy, wie man immer noch einfach, also man ist nicht mehr crazy nervös, aber es ist immer wieder ein spannender Moment, auf der Bühne zu stehen und da rauszugehen und immer wieder irgendwie die Geschichten zu erzählen. Das finde ich schon sehr spannend und immer sehr bewegend für mich. Also es ist echt cool.
Cool.
Yay. Genau. Hast du noch was?
Ich habe Angst vor der Rückreise. Wir müssen morgen früh aufstehen. Um 5:30 müssen wir bereits im Auto sitzen. Und wir müssen die Bude heute noch fertig machen. Die Fahrräder sind schon verpackt. Und dann geht es morgen auf die spannende Zugreise Richtung München. Schauen, ob wir dort ankommen, um dann im Schneechaos zu landen. Weil bei mir daheim schneit es ordentlich. Dann bin ich gespannt.
Sieht man dich auf der ISPO?
Nein, ISPO ist gar nicht mein Pflaster. War ich auch noch nie, werde ich auch nicht hingehen. Ist irgendwie, weiß ich nicht, hat mich noch nie richtig abgeholt, wird mich noch nicht abholen. Aber ich habe tatsächlich noch ein paar spannende Projekte vor und es gibt noch ein paar geile Videoproduktionen dieses Jahr. Unter anderem hat ja Santa Cruz ein neues Headquarter in Deutschland, auch mit Produktion. Und da werden wir nochmal hinfahren und drehen, einen Hausbesuch machen, eine Inside Out drehen. Das wird, glaube ich, echt nochmal richtig spannend. Und ja, dann haben wir noch so eine neue Serie auf YouTube gestartet, die heißt Tooltime. Wer es noch kennt von früher, die Heimwerker-Serie mit, wie heißt der, Tim?
Hör mal, Tim Allen.
Tim Allen, ja. Und fand ich ganz lustigen Namen dafür. Es geht um Werkzeugkisten und ich habe echt ein paar geile Bewerbungen bekommen, wo wir die Leute besuchen werden und die Custom-Werkzeugkisten mal auschecken werden. Das werden wir auch noch abdrehen, bevor dann die Weihnachtszeit kommt. Also von daher bleibt spannend, aber das war vorerst unser letzter Trip hier vom Evo Bike Park und Dean LeBeur. Dazu gibt es natürlich auch ein YouTube-Video, wie diese Zugreise so vonstatten gegangen ist und wie diese Area hier zum Mountainbiken ist. Und dann wird es besinnlicher und ruhiger und da freue ich mich sehr drauf. Da haben wir ja auch schon in den vergangenen Folgen viel drüber gesprochen, dass jetzt einfach so diese Off-Season ein bisschen ruhiger wird, dass man nicht jedes Wochenende auf ein anderes Event muss, hoffe ich, dass das noch ein bisschen eintritt.
Ja, das hoffe ich auch. Und dann will ich dich auch gar nicht länger aufhalten. Du musst noch einmal durch die Küche wischen, bevor es für euch dann zurückgeht. Und dann würde ich sagen, wir hören uns hier demnächst wieder. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für eure Zeit.
Danke fürs
und
Zuhören.
Ich hoffe, da draußen. Wir treffen uns.
Danke.
Genau.
Bis dann.
In diesem Sinne. Tschüss. Ciao, ciao.